Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von La Radio. Im ersten Teil unserer Sendung geht es um die Frauenrechtlerin und glühende Verfechterin des deutschen Kolonialismus Frieda von Bülow und der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Zu diesem Thema hören Sie auch ein Interview mit der Historikerin Eva Bischoff. Im zweiten Teil wird eine Biografie der Diplomaten, Ehefrau und Schriftstellerin Elisabeth von Haiking und der deutsche Kolonialismus in China vorgestellt. Zwischendrin spielen wir Musik ein und am Ende gibt es Literatur und Internethinweise.
Radio zum Thema Frauen und Kolonialismus gehört, die wir vor 2 Wochen wiederholt haben. In dieser haben wir eingangs die Entwicklung des europäischen Kolonialismus und speziell des deutschen Kolonialismus dargestellt. Den Beginn des europäischen Kolonialismus und die Kolonialpolitik von Staaten wie Großbritannien, Portugal, den Niederlanden und Frankreich werden wir heute überspringen. Aber für diejenigen Hörerinnen, die den ersten Teil nicht gehört haben, wiederholen wir einen kurzen Abriss über den deutschen Kolonialismus. Deutschland trat unter Kanzler Bismarck und Kaiser Wilhelm II. In die aktive koloniale Expansionsphase ein. Während Bismarck eher zögerlich die Flagge dem Handel folgen ließ, da er die Kolonisierung aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Gründen der Besiedlung ablehnte, beanspruchte Kaiser Wilhelm II. Für Deutschland einen Platz an der Sonne im Streit mit den anderen Kolonialmächten. Zwischen 1884 und 1900 eroberte Deutschland ein koloniales Reich mit einer Gesamtgröße von etwa 2,5 Millionen Quadratkilometern, in dem etwa 12 bis 15 Millionen Einwohner lebten. Das heißt, 84% des deutschen Reichsgebietes befand sich außerhalb Deutschlands. Aber 84% der Bevölkerung lebten in Deutschland.
1882 war der Deutsche Kolonialverein gegründet worden, 1884 die Gesellschaft für deutsche Kolonisation durch Karl Peters, von dem wir später noch einmal hören werden. In dieser Zeit wurden auch private Verträge mit Eingeborenen geschlossen, so 1883 durch Lüderitz in Südafrika, durch Woermann von der gleichnamigen Handelsgesellschaft in Westafrika und durch Peters und Graf Pfeil in Ostafrika. In der Südsee schloss das Haus Godefroy Verträge. Bismarck, der in den Kolonien primär ein Mittel der deutschen Außenpolitik sah, strebte ein Kolonialreich mit beschränkter Haftung an. Darum wurden alle abhängigen Gebiete zu Protektoraten erklärt, deren Verwaltung auf Konzessionsgesellschaften übertragen wurden. Da die deutschen Protektorate jedoch wirtschaftlich nicht interessant genug waren für Anlagegesellschaften, musste der deutsche Staat schließlich in allen Fällen die direkte Verwaltung einführen. 1884 und 85 erhob Deutschland Anspruch auf das Protektorat über Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Togo, Kamerun sowie Teile Neuguineas, die Marshallinseln und das Bismarck-Archipel im Pazifik. 1888 wurde die Insel Nauru annektiert und Deutsch-Neuguinea angegliedert. In den späten 1890er Jahren unternahm Deutschland unter Kaiser Wilhelm II. Und Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingfürst eine zweite Reihe von Annexionen. 1897 wurden die chinesischen Stadt Qingdao und ihr Hinterland besetzt und ein Pachtvertrag über 99 Jahre mit China geschlossen. 1899 kaufte das Deutsche Reich die Marianen, die Karolinen und die Paulauinsel von Spanien. 1900 annektierte Deutschland die Inseln Savaii und Upolu als Deutsch-Samoa.
Vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland an dritter Stelle unter den Kolonialmächten gemessen an der Größe der Gebiete und an fünfter gemessen an der Bevölkerung. Trotz seines relativ späten Eintritts in die aktive Kolonialpolitik und der relativ kurzen Dauer des staatlichen Kolonialismus ist Deutschland also als Kolonialmacht nicht zu unterschätzen. Vor allem die Auswirkungen auf die annektierten Gebiete waren groß und wirken teilweise bis heute fort. Grausame Höhepunkte des staatlichen deutschen Kolonialismus waren die Kriege gegen die Herero und die Nama von 1904, 1905 bis 1907 in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, und die Niederschlagung des Machi-Machi-Aufstandes in Deutsch-Ostafrika. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg verlor Deutschland auch seine Kolonialgebiete, was aber keineswegs das Ende der kolonialen Bestrebungen bedeutete.
Frieda von Bülow wurde am 12. Oktober 1857 geboren. Sie hatte zwei Schwestern und zwei Brüder. Ihr Vater Hugo von Bülow war Diplomat und interessierte sich für Reise- und Forschungsberichte. Dieses Interesse hat sicherlich Friedas Reiselust inspiriert. Ihre Mutter Clotilde interessierte sich hingegen nicht sehr für die weite Welt. Von 1862 bis 1866 lebte Frieda von Bülow mit ihren Eltern in Smyrna, dem heutigen Izmir, in der Türkei. Schon im Jahr 1869 ist ihr Vater gestorben. Von 1869 bis 1880 wuchs Frieda von Bülow in einer strengen Herrenhuter Gemeinde auf und besuchte die Mädchenerziehungsanstalt in Neudietendorf. Dazu ein Zitat von ihr.
Unsere Lehrerinnen waren ledige Schwestern, die kein Seminar besucht hatten, aber schlecht und recht taten, was sie konnten, um die sehr mäßigen Schulkenntnisse, die sie selbst besaßen, an uns weiterzugeben.
1880 ziehen Frieda und ihre Schwester Margarete nach Berlin. Frieda besucht dort das Lehrerinnenseminar von Helene Lange. 4 Jahre später stirbt ihre Schwester Margarete, mit der sich Frieda sehr verbunden gefühlt hatte. 1885 lernt Frieda Karl Peters kennen. Karl Peters bekam 1885 einen Schutzvertrag für seine Besitzungen in Ostafrika. Im selben Jahr gründete Frieda von Bülow mit anderen Frauen aus dem gehobeneren Bürgertum den Deutsch-Nationalen Frauenbund für die Krankenpflege in den Kolonien. Zeitgleich absolviert sie in Berlin eine Ausbildung zur Krankenpflege. 1886 verliebt sich Frieda in Karl Peters und reist nach Ostafrika. Als Mitbegründerin des Deutschen Frauenvereins zur Krankenpflege in den Kolonien baut sie in Dar es Salaam eine Krankenstation auf. Der Versuch, ein Krankenhaus in Sansibar zu etablieren, gelang ihr nicht. 1888 werden die von ihr verfassten Reiseskizzen und Tagebuchblätter aus Deutsch-Ostafrika veröffentlicht. Die Veröffentlichungen lösen Begeisterung und ein Afrika-Fieber aus. Aus diesem Grund wird wahrscheinlich von da an fast jedes Jahr ein neues Buch von ihr herausgegeben. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand des Deutsch-Nationalen Frauenbundes in Berlin muss Frieda von Bülow ihre Arbeit als Krankenpflegerin beenden und nach Deutschland zurückkehren. 1891 stirbt ihre Mutter und sie lernt die Schriftstellerin Lou Andrea Salome kennen, die ihre beste Freundin wird. Im Jahr 1892 bringt sich ihr Bruder Kuno um und im selben Jahr stirbt auch noch ihr Bruder Albrecht bei einem Gefecht in Ostafrika. 1893 reist Frieda von Bülow erneut nach Ostafrika. Sie will die Palmenplantage und den Kalkbruch bewirtschaften, die ihr Bruder Albrecht hinterlassen hat. Beides befand sich in der Nähe der Hafenstadt Tanga. Aus wirtschaftlichen Gründen muss sie die Plantage aufgeben und kehrt 1894 zurück nach Deutschland. Erst nach Freiburg, dann nach Berlin und später lebt sie noch an verschiedenen anderen Orten. Frieda lernt weitere Künstlerinnen und Intellektuelle kennen und setzt sich mit ihnen auseinander. 1909 stirbt sie 51-jährig an Krebs. Frieda von Bülow vereinigt viel Rollen in einer Person. Natürlich war sie eine emanzipierte Abenteurerin, eine reisende Frau. Zur damaligen Zeit war die Reise in andere Kontinente per Eisenbahn und Schiff sehr aufwendig und anstrengend.
Die Frauen, die es gewagt haben, nach Übersee zu reisen, wurden oft als Abenteurerinnen heroisiert und die Reise wurde als Befreiungsakt von engen, starren deutschen Regeln gesehen. Eine andere Rolle von ihr war die einer Kolonialistin und oder Kolonisatorin. An ihre Freundin Luandrea Salome schrieb sie 1894 von der ostafrikanischen Küste aus.
Ich bin immer noch bis zum Rand mit Kolonialinteresse angefüllt und hoffe immer noch für die nächsten Jahre das Feld meiner Tätigkeit hier zu finden. Was mir von hier aus nicht gelungen ist, muss bzw. will ich nun nochmal von Berlin versuchen.
Zum Thema Kolonisatorin und Reisende noch einen kleinen Exkurs. Wie waren Frieda von Bülow und Karl Peters in Afrika gekleidet? Mit der typisch europäischen Tropenausstattung. Die Frauen trugen hochgeschlossene Kleider und Fächer oder Sonnenschirme. Und die Männer Tropenhelme, Nackenschleier, Wickelgamaschen. Alles diente dazu, die Klimaempfindlichkeit des Europäers und seinen Abstand von den sogenannten Eingeborenen zu betonen. Als Tracht war diese Kleidung unpraktisch. Politisch war sie aber notwendig, eine ideologische Ausrüstung. Erst als die Weltmächte dahin schwanden, verschwand auch die sinnlose Kleidung. Frieda von Bülow als Rassistin? Die Grenzen von Rasse, Geschlecht und Klassenzugehörigkeit verschieben sich im anderen Kontinent. Es ist eine Überschreitung von traditionellen Geschlechts- und Herkunftsrollen möglich. In Afrika funktionierte für viele weiße Frauen die Verschränkung von Rasse und Klasse. Die überwiegende koloniale Erfahrung von weißen Frauen in Afrika war, dass sie in Afrika eine höhere sozialökonomische Stellung einnehmen können, als sie das in Europa tun. Das gilt im Übrigen auch heute noch. Dann war Frieda von Bülow eine Kapitalistin, die eine Plantage besitzen und wirtschaftlich bearbeiten wollte. Schwarze Menschen als Untergebene und Dienerin waren für sie eine Selbstverständlichkeit. Den Untergebenen, die sie unzivilisierte Menschen nannte, lebte Frieda von Bülow vor, was sie in den Kolonien lernen sollten, und zwar Unterwerfung, Pflichterfüllung, Ordnung, Sauberkeit, Sittlichkeit und einiges mehr. Eine Rolle war sicher die Geliebte des berüchtigten Karl Peters zu sein. Und zu guter Letzt war sie eine Frau, die humanitäre Hilfe leistete, indem sie Kranke versorgte.
In der heutigen Sendung wollen wir euch als eine Akteurin des deutschen Kolonialismus die Kolonialschriftstellerin Frieda von Bülow vorstellen. Sie war eine erfolgreiche und populäre Autorin im Deutschen Kaiserreich. Ihre schriftstellerische Tätigkeit nahm sie nach ihrem Aufenthalt in der Kolonie Deutsch-Ostafrika auf. Die ersten Publikationen spiegeln ihre persönlichen Erfahrungen in der deutschen Kolonie wider. Reiseskizzen und Tagebuchblätter aus Deutsch-Ostafrika von 1889, Am anderen Ende der Welt von 1890, Der Konsul, vaterländische Roman aus unseren Tagen von 1891, Deutsch-Ostafrikanische Novellen von 1892 und Tropenkoller, Episoden aus dem deutschen Kolonialleben von 1896, gehören zu ihrem umfangreichen Werk. Vor dem Hintergrund ihrer Reisen in Übersee können Frieda von Bülows Kolonialromane den soziohistorischen Kontext der deutsch-ostafrikanischen Kolonie sowie den europäischen Diskurs über die außereuropäische Welt im 19. Jahrhundert beleuchten. Frieda von Bülows Schriften sind zu gleicher Zeit von real- und fiktionellen Erzählungen gekennzeichnet. Zum einen stimuliert sie eine exakte Imagination bei den Leserinnen, indem die Beschreibung ein wirklichkeitsnahes Bild der fremdländischen Zustände wiedergeben. Zum anderen spiegeln ihre Erzählungen Stereotypen und Vorurteile des zeitgenössischen Bewusstseins wider.
Wittmann hatte wohl gehört, die Station Ukusuli sei stark vernachlässigt worden. Aber was er vorfand, oder besser nicht vorfand, überstieg seine Vermutungen.
Mit diesem Zitat aus Frieda von Bülows Buch »Deutsch-Ostafrikanische Novelle« beginnt das zweite Kapitel der Novelle »Der heilige Kialamsi«. Dieses Zitat zeigt, mit welcher Einbildungskraft Europäer und Europäerinnen die deutschen Kolonien als Projektionsfläche wahrnahmen. Sei es als emanzipatorischer Raum, um lukrative Geschäfte zu schließen oder um militärisches Prestige zu erreichen. Folgender Abschnitt aus dem Werk Deutsch-Ostafrikanische Novellen stellt die Begegnung des Lieutenant Wittmann mit einem Missionars-Ehepaar auf der Station Okusuli dar. Hierbei werden seine koloniale Fantasien in literarischer Form verfasst, die stets zwischen positiven und negativen Repräsentationsformen variieren. Mal treten romantische und exotische Darstellungen malerischer Landschaften oder Frauen auf, mal werden die Fremden als kindlich, unzivilisiert und irrational dargestellt.
Er, gemeint ist Leutnant Reginald Wittmann, er kannte die Trägheit und Unbeholfenheit der Eingeborenen hinreichend, um sich keine Illusionen über rasches Vorwärtsgehen zu machen, aber er kannte auch seine eigene Energie. Wenn er die Menschenkräfte nur erst hätte, dann wollte er sie schon in Arbeit umsetzen. Schulzen sollte heute noch Arbeiter engagieren, je mehr, desto besser. In derlei Zukunftsgedanken schwelgend hatte er die zu der deutschen Besitzung gehörende Waldung durchschritten und sah jetzt ein Negerdorf vor sich, dessen malerische Hütten vereinzelt in einem mit saftgrünen Bananen bepflanzten Palmenhain standen. Die Wiese, die er durchschritt, um nach dem Dorf zu gelangen, war sumpfig. Eine Schlange raschelte neben ihm im Gras und streckte einen Augenblick den Kopf vor, als sei sie neugierig. Ehe Reginald jedoch das Gewehrschutz bereit hatte, schlüpfte sie blitzschnell quer über den Weg und verschwand. Auf der Wiese weidete eine starke Büffelherde, in der Nähe der Hütten lagen gut gehaltene, mit Ananasstauden eingefasste Reis- und Maniokfelder, zwischen welchen das gelb-grüne, glänzende Laubwerk und die goldenen Früchte von jungen Orangenbäumen schimmerten. Reginald Wittmann betrachtete diese blühenden Anlagen mit Erstaunen, aber seine Überraschung stieg aufs Höchste, als er aus der niederen Tür der nächstliegenden Negerhütte eine junge, weißgekleidete Europäerin treten sah. Wie gebannt blieb er stehen und starrte die Erscheinung an. Diese näherte sich ihm unbesagen. »Guten Morgen, Herr Nachbar«, rief sie ihm in deutscher Sprache zu. »Sie sind doch gewiss Leutnant Wittmann von Okusuli.« »Allerdings«, antwortete er, ohne sich noch von seinem Staunen erholen zu können. »Aber Sie?« »Ich bin ganz einfach die Frau meines Mannes und heiße Hedwig Forstner.« Also, sie war Forstners Frau. Dies liebliche junge Geschöpfchen, dies Kind hatte der eigenmächtige Mann in die Wildnis geschleppt. Wahrlich, das war eine Barbarei. »Darf ich fragen, was Sie in diese schmutzige Hütte geführt hat?« Eifrig sah sie zu ihm auf. »Die Hütte, in der ich war, ist nicht schmutzig. Da wohnt eine kranke Frau. Sie ist ein liebes Geschöpf und Christin. Aber fortwährend tut sie leichtsinnige Dinge, die sie nicht vertragen kann. Sie hat immer dafür zu leiden und tut doch immer wieder dasselbe.« Er lächelte. »Wenn Sie mich dann jedes Mal besuchten, meinte er, würde ich auch leichtsinnige Dinge tun, um krank zu werden. Die Frau ist gar nicht so dumm.«
Die Kolonie Deutsch-Ostafrika, bestehend aus dem Gebiet der heutigen Staaten Tansania, Ruanda und Burundi, wurde in der Folge der Berliner Afrika-Konferenz 1884 bis 1885 annektiert und kurz darauf zum kaiserlichen Schutzgebiet erklärt. Die Handels- und Siedlungskolonie war flächenmäßig Deutschlands größte Kolonie. Im Jahre 1910 lebten dort 2.384 deutsche Einwohnerinnen, drei Jahre später waren es 5.336. Der Kolonialhandel wurde vor allem an der Küste und in wichtigen Wirtschaftszentren wie dem Kilimanjaro-Gebiet betrieben. Sehr unterschiedliche Akteure und Akteurinnen waren an dem Kolonialprojekt beteiligt. Den europäischen Reisenden und Forschern folgten die eigentlichen Agenten des Kolonialismus. Verträge zwischen der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, später Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, DOG, unter Führung von Karl Peters, mit Vertretern afrikanischer Gesellschaften bildeten die Grundlage zur formellen Innenbesitznahme des Gebiets. Die Grenzen von Deutsch-Ostafrika wurden mit der Zeit durch Verträge mit Großbritannien, Portugal und Belgien festgelegt. Und der Sultan von Sansibar musste auf seine Rechte und Gebiete des Festlandes verzichten. Da die Kosten zur Niederschlagung des heftigen Widerstands der Küstenbevölkerung bei Weitem die Möglichkeiten der DOG überstiegen, erklärte 1890 das Deutsche Reich ein Protektorat über Deutsch-Ostafrika, den sogenannten Helgoland-Sansibar-Vertrag. Als die Aufrechterhaltung der deutschen Vorherrschaft zum Wanken kam, entsandte das Parlament kaiserliche Schutztruppen. Die Folgen dieser brutalen Kriegspolitik waren der Ausbruch der Maji-Maji-Krieg, der innerhalb von 2 Jahren von 1905 bis 1907 zwischen 100.000 bis 300.000 Opfer auf Seiten der Kolonisierten kostete. Frieder von Bülow wirkte bei dem Aufbau der Kolonie Deutsch-Ostafrika mit. Sie gründete mit Karl Peters und 2 weiteren Frauen, Martha und Eva von Pfeil, im Jahre 1886 die Evangelische Frauenmission für Deutsch-Ostafrika sowie den Deutsch-Nationalen Frauenbund zur Krankenpflege in den Kolonien. Weiße Frauen wurden damals gezielt nach Deutsch-Ostafrika entsandt, um die aufkommende Frage der Mischehen zu regulieren. 1906 trat das Mischehengesetz in Deutsch-Ostafrika in Kraft. Damit waren Ehen zwischen weißen Siedlern und Einheimischen untersagt. Das Gesetz war eine direkte Antwort auf die Frage, wer die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben könne, die zwischen 1904 und 1914 eine der wichtigsten Problematiken und Debatten im Reichstag war. Bis 1900 galten die deutschen Kolonien als Ausland. Dementsprechend galten afrikanische Bewohnerinnen als Nicht-Reichsangehörige. Eheschließungen waren legal und schlossen die Übertragung der Staatsbürgerschaft auf Ehefrauen und Kinder bzw. auf Ehemänner, falls die Frau Deutsche war, ein. 1900 wurde das Schutzgebietgesetz erlassen. Ab diesem Zeitpunkt galten deutsche Gesetze für afrikanische Bewohnerinnen nur noch bei kaiserlicher Verordnung und die deutschen Kolonien wurden als Teil der deutschen Nation verstanden. In ihrem Aufsatz »Die Kolonialschriftstellerin Frieda von Bülow« zeichnet die Historikerin Marianne Bechhaus-Gerz eine eher ambivalente Persönlichkeit von Frieda von Bülow nach.
Frieda von Bülow war eine jener mutigen Frauen, die zum Ende des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts die engen Grenzen, die einem Frauenleben in dieser Zeit gesetzt waren, durchbrachen und sich neue Handlungsspielräume erschlossen. Gleichzeitig war sie glühende Nationalistin, Kämpferin für das koloniale Projekt des Deutschen Reiches, unverhohlene Antisemitin und Rassistin, was eine Bewertung ihrer Person und ihrer Werke heute schwierig macht.
Welche Kindheitserfahrungen haben Frieda von Bülows Lebenslauf vermutlich geprägt?
Kindheitserfahrungen von Frieda von Bülow sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Geboren 1857, lebte sie ja zuerst mit ihrer Familie zwischen 1863 und 1866 im damaligen Smyrna, das ist heute Izmir, wo ihr Vater am preußischen Konsulat tätig war. Und da besuchte sie eine konfessionell gebundene Schule, die von Kaiserswerther Diakonissinnen geführt wurde, also auch da schon eine protestantische Prägung stattfand. Nach dem Tod von ihres Mannes verließ ihre Mutter Smyrna und ging zurück nach Deutschland, wo sie in eine Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeinden in Neudietendorf zog. Und die Herrnhuter Missionshilfe, mit der die Brüdergemeinde eng verbunden war, gilt ja bis heute als die älteste deutsche Missionsgesellschaft. Und die war seit den 1730er Jahren bereits aktiv, unter anderem in der Karibik, Südamerika und auch im südlichen Afrika. Und die Siedlung in Neudietendorf war dann entsprechend geprägt vom protestantischen Glauben und dem Missionsgedanken. Also indem die Bevölkerung kolonialer Räume als Bedürftige erschienen. Also bedürftig der Taufe, der praktischen und sittlichen Erziehung, kurz der Zivilisierung. Und obwohl Frieda von Bülow keine gläubige Christin wurde, so hat sie nach eigener Aussage den protestantischen Glauben doch stets als wesentlichen Bestandteil deutscher Identität verstanden. Also obwohl sie da nicht, also sie hat sich zum Beispiel konfirmieren lassen, aber hat sich selber nie als gläubige Protestantin verstanden. Was ich glaube, was allerdings fast mindestens genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass Frieda von Bülow aus einem sozialen Milieu stammt, in dem so eine Mischung aus extremem Nationalismus, Protestantismus und Unterstützung des deutschen Kolonialprojektes eine Form von Selbstverständlichkeit oder auch ein Teil der Lebensrealität war, wie wir das woanders erstmal so nicht finden. Ihr Onkel zum Beispiel, Baron Tankmar von Münchhausen, war am kaiserlichen Konsulat in Jerusalem beschäftigt und ihre Schwester Margarete war ja mit deutschnationalen Schriftstellern und Philosophen wie zum Beispiel Fritz Mautner bekannt. Also da finden wir sozusagen ein soziales Milieu, was das auch noch unterstützt.
Ist Ihrer Ansicht nach Frieda von Bülows Lebenslauf widersprüchlich? Einerseits pflegte sie in Deutschland Kontakte zur Frauenbewegung und nahm eine für diese Zeit emanzipatorische Haltung ein. Andererseits hat sie sich im kolonialistischen Deutsch-Ostafrika den hierarchischen Gesellschaftsverhältnissen untergeordnet und zum Beispiel nicht als Plantagenverwalterin gearbeitet, als ihr dies untersagt wurde.
Das sieht natürlich aus heutiger Perspektive widersprüchlich aus. Also diese Verbindung aus Nationalismus, Rassismus und weiblicher Emanzipation, die Frieda von Bülow gelebt hat, erscheint uns heute widersprüchlich. Besonders wo Feminismus als Teil von emanzipativen Projekten generell, also von Antidiskriminierungspolitik verstanden wird heute. Ich glaube, dass für Frieda von Bülow und andere Frauen der deutschen Kolonialbewegung, die mehrheitlich zum gehobenen Bürgertum oder dem gerade von mir geschilderten protestantischen, konservativen Milieu gehörten, dass das da kein Widerspruch war. Ganz im Gegenteil, sie verstanden die Unterstützung nationaler Projekte als ihre patriotische Pflicht. Es gab auch eine Selbstverständlichkeit von einer Klassen- oder standesspezifischen und rassistischen Hierarchie. Und die meisten dieser nationalistischen Frauen jedoch beschränkten sich auf die Tätigkeiten, die den gesellschaftlich geltenden Normen von Weiblichkeit und der geschlechterspezifischen Arbeitsaufteilung entsprachen. Sie beschränkten sich auf Krankenpflege, Missionsarbeit oder die Organisation von Kulturveranstaltungen, Kolonialcafés, solche Sachen. Ich denke hier zum Beispiel an Martha und Eva von Pfeil, die mit Frieda von Bülow zusammen ja die evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika aufbauten oder Ada von Lilienkron, der ersten Vorsitzenden des Frauenbundes der deutschen Kolonialgesellschaft. Frieda von Bülow weicht hier sozusagen individuell in der Wahl ihres Arbeitsfeldes ab, aber nicht in der Grundhaltung. Ich würde aber nicht behaupten, dass Frieda von Bülow sich freiwillig den patriarchalen Gesellschaftsverhältnissen in Deutsch-Ostafrika untergeordnet hat. Das Projekt, als unverheiratete Frau selbstständig die Plantage ihres verstorbenen Bruders Albrecht zu führen, das scheitert einerseits aus administrativen Gründen, weil das Reichskolonialamt 1891, also ein Jahr vor ihrer Abreise, wo sie das überhaupt versucht, dieses Projekt, bereits beschlossen hat, Kleinunternehmen zu fördern, also kleine Farmen anstelle von großen Plantagengesellschaften. Das hat was mit einer Umstellung auf, also eine Umorientierung auf Siedlungskolonie weg von Plantagenkolonie zu tun. Und gleichzeitig ist Frieda von Bülow nicht in der Lage, die finanziellen Ressourcen für diese Plantagengesellschaft tatsächlich zu sichern. Sie versucht dann 1894 die Tanga-Gesellschaft zu gründen und scheitert damit. Und damit ist das Projekt auch vom Tisch. Allerdings würde ich sagen, dass Frieda von Bülow die rassistische Gesellschaftsordnung in Deutsch-Ostafrika selbstverständlich akzeptiert und unterstützt hat. Also da, glaube ich, müssten wir unterscheiden ein bisschen zwischen, was sie unterstützt und was sie nicht unterstützt.
Mhm. Ja, okay. Ja, das wäre eigentlich meine Frage gewesen, auch zu ihrer Beziehung zu Karl Peters. Ja. Also das wäre dann auch, dass sie diese koloniale rassistische Ideologie sozusagen unterstützt, aber nicht...
Genau. Sie unterstützt diesen Kolonialrassismus, der so eine rassistische Durchhierarchisierung der Gesellschaft in Deutsch-Ostafrika etablieren möchte. zu Teilen etabliert. Gleichzeitig stellt sie Geschlechternormen in Frage. Also wenn es um ihre eigene oder wenn es um die Emanzipation weißer Frauen geht, nicht zwingend, wenn es um die Situation indigener Frauen geht.
Okay, dann wäre meine nächste Frage. Frieda von Bülow wurde durch ihre Schreibtätigkeit berühmt. Ihre Kolonialromane erreichten ein breites Publikum. Wie definiert sie darin das Fremde oder den Fremden im kolonialen Kontext?
Frieda von Bülow war eine Rassistin, das ist völlig klar. Nirgends wird das deutlicher als in ihren Darstellungen des kolonialen Anderen oder des kolonialen Fremden. Und diese Darstellung oszilliert zwischen Faszination einerseits und Abscheu bzw. Abwertung andererseits. Und das ist ein Charakteristikum, das wir sehr weit verbreitet im Kolonialdiskurs finden. Da gibt es auch das ein oder andere Fachbuch drüber. Zum Beispiel hat Homi Barber in seiner Studie Location of Culture diesen Aspekt ganz deutlich herausgearbeitet. Also diese Ambivalenz, die gleichzeitig Faszination und auch Angst und auch Widerwillen und fast körperlichen Widerwillen irgendwie mit ausdrückt. Das ist da ganz typisch. Faszination übt auf von Bülow tatsächlich eher die Landschaft aus. Ihre Heldinnen, die ja stark biografische Züge tragen, halten immer wieder inne, um irgendwelche wilden Mangroben, Sümpfe, Sonnenuntergänge oder andere Naturphänomene zu betrachten. Indigene Menschen werden von ihr stets im Vergleich zu Europäerinnen und Europäern als defizitär gekennzeichnet. Die gelten als intellektuell weniger entwickelt, kindisch, abergläubisch und leicht zu beeinflussen. Und ganz ähnlich wie Kinder müssten sie sozusagen auch mit harter und gerechter Hand behandelt werden. Und hier spiegelt sich diese paternalistische Grundhaltung wieder, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die auch von Missionsgesellschaften vertreten wurde. Ich glaube, da können wir so Einflüsse sozusagen beobachten von den Herrnhutern in Neudietendorf. Deutlich zu erkennen ist darüber hinaus eine geschlechterspezifische Differenzierung. Indigene Männer tauchen als Befehlsempfänger, als Diener und als Untergebene auf. Und die positivsten Darstellungen von indigenen Menschen finden wir tatsächlich auch da, wo sie über ihren Herren treu ergebene Diener spricht. Indigene Frauen hingegen werden ganz klar über ihre Körperlichkeit definiert in ihren Romanen und die werden auch als sexuelle Versuchung dargestellt. Ihre Körper glänzen verführerisch in der Sonne oder sie tanzen verführerisch an weißen Männern vorbei und sind sich dabei stets ihrer sozusagen ihrer Unwiderstehlichkeit auch bewusst. Ganz anders als deutsche weiße Frauen, so sieht das jedenfalls von Bülow, boten Afrikanerinnen den europäischen Männern aber nur körperliche Befriedigung, die allein keine Grundlage für eine echte Partnerschaft bieten konnte. Also aus ihrer Perspektive ist sozusagen die wahre Gefährtin des weißen Mannes stets nur die weiße deutsche Frau.
Inwiefern ist die heutige Auseinandersetzung mit Frauen wie Frieda von Bülow für eine Durchleuchtung der Kolonialzeit von Bedeutung?
Ich sehe da vor allen Dingen zwei Aspekte. Das eine hat eher einen allgemeinen Charakter. Erstens, glaube ich, kann man über die Analyse der Rolle von Frauen im deutschen Kolonialprojekt eine alltags- und sozialhistorische Ebene erschließen, die sich aus einer allein politik- und diplomatiegeschichtlichen Untersuchung nicht ergibt. Aufgrund der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung fielen Frauen ja Fragen des Konsums, der häuslichen Wirtschaftsführung und der Erziehung zu. Also das war sozusagen der Tätigkeitsbereich der Frau. Wenn wir also nach der Involvierung breiter Gesellschaftsschichten in das Kolonialprojekt fragen wollen, auf einer Alltagsebene oder wenn wir halt wissen wollen, inwiefern Kolonialismus im Alltag eine Rolle spielte, dann lohnt sich der Blick auf die Rolle von Frauen. Das ist eher der allgemeine Aspekt. Zweitens, finde ich, bietet die Auseinandersetzung mit der Person Frieda von Bülow die Möglichkeit, die Geschichte der deutschen Frauenbewegung im Kontext der imperialistischen und nationalistischen Politik des Kaiserreiches neu zu verorten. Auf biografischer Ebene lässt sich das ja in Form der Verbindung von Bülow mit Helene Lange festmachen. Aber auch strukturell gab es Verbindungen. So war der Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft zum Beispiel Mitglied im Bund der deutschen Frauenvereine. Und das ist damals der Dachverband der Organisation der bürgerlichen Frauenbewegung, also im bürgerlichen Lager. Und Dabei wird dann deutlich, dass national gesinnte Frauen in den Kolonien diesen Raum als imaginären, aber auch als praktischen Raum zur Emanzipation nutzten. Hier wurden individuelle Freiräume gewonnen, die mit der Ausbeutung und Diskriminierung und zum Teil auch der physischen Vernichtung von indigenen Frauen, ich denke hier an zum Beispiel an die Niederschlagung der Herero-Aufstände, gewonnen wurden. Also da hat sozusagen die emanzipative Seite hat in den Kolonien halt eine rassistische Komponente, die möglicherweise bis heute Kontinuitäten trägt. Da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Gab es eine Veränderung in der Aufnahme und Bewertung der Rolle von Frauen in den Kolonien innerhalb der Frauenbewegung?
Die Rezeption, denke ich, hat sich gewandelt hat sich tatsächlich erst gewandelt in den letzten paar Jahren, als im Zuge der einer Auseinandersetzung mit einem Antisemitismus oder auch mit rassistischen Komponenten auch der ersten, aber auch der zweiten Frauenbewegung irgendwie in den 80er und 90er Jahren tatsächlich erst angefangen wurde, sozusagen über die Verknüpfung dieser Diskriminierungssituationen zu sprechen. Ich denke da an Rommelsbacher oder Frauen ähnlichen Kalibers, die angefangen haben, darüber zu diskutieren. Das sind die späten 80er, die frühen 90er Jahre. Und in den vergangenen Jahren trägt sich natürlich eine Rezeption der angloamerikanischen Diskussion um die Verknüpfung von Race, Class und Gender ein. Also die Debatte um Intersektionalität. Und ich halte das für eine relativ neue Entwicklung.
Dass eben auch die Rolle der Frauen überhaupt kritisch reflektiert wird im Zusammenhang mit Imperialismus oder auch Nationalsozialismus.
In Bezug auf den Imperialismus, aber auch in Bezug auf heute. So arbeiten zum Beispiel über die Situation von Migrantinnen in Pflegebereichen. Also die heutige Berufstätigkeit von weißen Mittelstandsfrauen ist ja, also diese berufliche Selbstverwirklichung ist ja zu weiten Strecken dadurch erkauft, dass die geschlechterspezifische Arbeitsteilung nicht in Frage gestellt wird. Das heißt, pflegerische und Haushaltstätigkeiten sind immer noch weiblich kodiert und die werden jetzt einfach nur ausgelagert in schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse von mehr oder weniger legalisierten Migrantinnen.
Insofern also eine Kontinuität von der Rolle der Dienstmädchen auf einer afrikanischen Farm.
Ja, genau. Ja. Also das ist die Rolle des Dienstmädchens nicht nur auf der afrikanischen Farm, sondern auch im Haushalt von bürgerlichen Frauen oder von dieser Adelsschicht, die halt auch deren Frauen auch davon profitieren, dass solche Tätigkeiten ausgelagert werden können. Also eine Frau aus einer Arbeiterfamilie kann sich diese Form von Selbstverwirklichung nicht leisten. Und das meine ich ganz wörtlich, weil halt die reproduktive Tätigkeit nicht ausgelagert werden kann. Das muss Frau selber machen. Und insofern ergibt sich da halt auch eine klassenspezifische Differenzierung, die wie ich finde, heute zum Teil wieder beobachtbar ist sozusagen und worüber ja auch erst in den letzten Jahren angefangen worden ist zu diskutieren.
Die letzte Frage an die Historikerin Eva Bischof bezog sich auf neue Forschungsfelder. Und da kamen wir zu sprechen auf die Frage, was ist die Rolle der Frauen in den Missionsgesellschaften?
Aber ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, und ich glaube, das ist noch nicht zu Ende diskutiert, ist die Rolle von Frauen in den Missionsgesellschaften. Das kommt relativ harmlos daher, weil zunächst, also auf den ersten Blick klar zu sein scheint, inwiefern, also dass es da eine ganz klare geschlechterspezifische Aufgabenteilung gibt und dass Frauen da sozusagen in einer subordinierten Position arbeiten. Aber die Rolle von Missionsgesellschaften insgesamt ist sehr viel komplexer. Die bietet auch indigenen Frauen Räume, also Handlungsräume, die möglicherweise vorher nicht da waren. Das ist also da eröffnen sich komplexe soziale und auch herrschaftspolitische Situationen sozusagen, wo die Aufgabenteilung und wo die Clan-Zuteilungen gar nicht mehr so klar werden. Also ich glaube, da liegt noch mehr Potenzial in Bezug auf die Komplexität sozusagen der Situation, in Bezug auf Interaktion von weißen Frauen mit indigenen Frauen und umgekehrt auch die Position von indigenen Frauen gegenüber von Europäerinnen.
Was natürlich sonst ein Feld ist, was sehr schwierig zu beleuchten ist, weil es ja keine schriftlichen Zeugnisse der indigenen Frauen gibt.
Also ich glaube, das ist sozusagen unsere einzige Chance, an indigene Frauen heranzukommen, quellentechnisch gesprochen, weil da über die Christianisierung auch eine Alphabetisierung stattfindet und wenn überhaupt, dann sozusagen über diesen Weg irgendwie an indigene Frauen herangekommen werden kann, quellentechnisch gesprochen.